Jesus lehrte am Sabbat in einer Synagoge. Da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als Jesus aber sie sah, rief er sie ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und begann und sprach zu der Volksmenge: 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. Aber an diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Jesus nun antwortete ihm und sprach: Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang sollte sie nicht von der Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Für den, der nachlesen möchte, Lukas 13, und ich habe gelesen ab Vers 10, Lukas 13 ab Vers 10. Wenn ihr mal die 4 Evangelien durchschaut und euch anschaut, wann Jesus, also die Heilung an sich anschaut, ist super spannend, aber auch wann Jesus geheilt hat. Jesus hat ganz häufig am Sabbat Menschen geheilt. Und wir lesen auch eine Menge Geschichten darüber, dass die Leute das richtig geärgert hat. Und es sieht fast so aus, als wenn Jesus das auch wusste und dass die Leute richtig provoziert hat in seiner Zeit, dass er ausgerechnet am Sabbat geheilt hat. Und der Synagogenvorsteher hat ja eigentlich recht, gibt ja noch 6 andere Tage. Warum denn ausgerechnet am Sabbat, ja, diese Heilung? Ich glaube, dass Jesus das nicht einfach nur gemacht hat, um die Leute zu ärgern, sondern er hat sich ganz bewusst etwas dabei gedacht. Wir sind ja immer noch dabei, immer mal wieder, über die 10 Gebote nachzudenken, und zwar aus neutestamentlicher Sicht. Also wie wir sie verstehen, aus dem Blickwinkel von Jesus Christus, so möchte ich es mal formulieren. Und wir sind mittendrin im 4. Gebot, dem Gebot des Sabbats. Und ich möchte heute gerne mal, jetzt am Anfang, mit euch das Gebot nicht im 2. Buch Mose 20 anschauen, sondern die 10 Gebote tauchen ja 2-mal auf, sondern im 5. Buch Mose. Und ich denke, das ist mit die beste Erklärung dafür, warum Jesus ausgerechnet so viel am Sabbat heilt. 5. Buch Mose 5 lade ich ein, aufzuschlagen mit mir zusammen. Und dort werde ich gleich ab Vers 12 lesen. Fünfte Buch Mose 5, ich lese ab Vers 12. Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin, und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde, der bei dir wohnt, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Wir kennen das Sabbatgebot und die Begründung meistens aus 2. Mose 20. Und da steht nämlich: Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen und am 7. Tag ruhte er von seiner Schöpfung und heiligte den Sabbat, und darum sollen wir den Sabbat halten, als Gedenken der Schöpfung. Hier bei dieser Aufzählung der 10 Gebote gibt es eine ganz andere Begründung. Die Schöpfung taucht hier gar nicht auf. Und wenn ihr das mal macht, was ich euch auch empfehle, lest mal die Gebote, stellt sie euch nebeneinander, man kann die im Internet runterladen und mal ausdrucken und nebeneinander sehen. Dieses Gebot hier, wie es hier erklärt wird, das Sabbatgebot, ist viel ausführlicher und länger. Bei 2. Mose 20 steht auch, dass du nicht und deine Tochter nicht und dein Sohn nicht arbeiten soll und auch deine Magd und dein Knecht nicht. Das ist im Hebräischen übrigens dasselbe Wort. Ich weiß nicht, warum die Elberfelder das verschieden übersetzt. Im Hebräischen ist Magd und Knecht das gleiche wie Sklave. Sind also dieselben Worte. Und da steht auch dein Vieh nicht. Aber hier wird es ja noch viel ausführlicher erzählt. 5-mal taucht das Wort Sklave hier auf. Und hier wird auch nicht nur von dem Vieh allgemein gesprochen, sondern hier wird auch gesprochen, auch dein Rind und dein Esel, die sollen auch nicht arbeiten. Einer muss ja kochen. Ne? Ich glaube, dass die Ehefrau nicht aufgezählt ist, hängt damit zusammen, dass hier Mann und Frau direkt angesprochen werden. Mit dem Du ist der Mann und die Frau gemeint. Und dann ihr ganzer Hausstand und ihre ganze Familie. Aber wir in unserer Sprachkultur würden natürlich sagen, ja, die Ehefrau, Pech gehabt. Ne? Wir haben's, ja, oder wir können wir sagen, als Männer, wir haben es gut, wir haben Glück gehabt. Wir sind fein raus aus der Nummer. Ich finde das spannend, dass Gott das für mich jetzt so eingerichtet hat, dass ich gerade jetzt um diese Zeit bei dem Text angekommen bin. Ägypten, der Auszug aus Ägypten, ist ein Symbol oder ein Vorgriff für etwas, was dann 2000 Jahre später geschehen, nicht 2000, 1250 Jahre später geschehen ist. Jesus ist ja nicht umsonst zum Passafest hingerichtet worden am Kreuz und auferstanden. Das war ganz gezielt von Gott so eingerichtet. Das Passafest ist nämlich das Fest, in dem gefeiert wird, dass das Volk Israel aus Ägypten befreit worden ist. Und wenn Gott das hier so betont, dass sie das den Sabbat feiern sollen, dass wir den Sabbat feiern sollen, im Gedenken, dass wir aus der Sklaverei Ägyptens befreit worden sind, dann heißt es für uns aus der Perspektive Jesus, mit dem Sabbat feiern wir, dass Jesus uns von dem Verhängnis der Sünde befreit hat. Dass Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde und allen Folgen, die damit verbunden sind, befreit hat. Das feiern wir mit jedem Sabbat. Und ein Verhängnis der Sünde ist krank zu sein. Da komme ich gleich nochmal zu. Und ich finde es schön, dass Gott hier sagt, mit dem Sabbat darfst du feiern. Eigentlich dürfen wir das immer feiern, aber mindestens einmal die Woche, dass du frei bist. Der Sabbat ist das Geschenk der Freiheit. Freiheit von allen Bindungen, Freiheit von allen negativen Bindungen, Freiheit von allen negativen Lasten, die auf dir ruhen. Und so möchte ich mal formulieren, wenn du dir das bewusst machst, ich komme gleich noch auf ein paar andere Aspekte und auch zu unserer Heilungsgeschichte zurück. Wenn du den Sabbat nicht hältst, bist du selber schuld. Weil du dich des Geschenkes beraubst, was Gott selber reingepackt hat. Der Sabbat ist ein Vorgeschmack auf das, was wir in der Ewigkeit endgültig erleben werden. Die vollkommene Freiheit von allen Bindungen, von allem Negativen, von aller Sünde. Und Gott sagt es, gebe ich dir besonders, wo du noch drinsteckst in dieser Welt, wo alles noch da ist, gebe ich dir diesen Tag, damit du wenigstens einen Tag in der Woche diese Freiheit erleben darfst, die ich für dich vorgesehen habe. Es geht nicht darum, du sollst den Sabbattag heilen vom neuen Heiligen, vom Neuen Testament. Vom Neuen Testament geht es darum, hey, du darfst. Lass dir das nicht rauben. Dieses Geschenk der Freiheit. Nicht nur am Sabbat. Aber genieße es einfach. Und das heißt nicht, dass ich untätig rumsitze. Wir Deutschen sind ja auch immer so, dass wir, boah, die Woche und jetzt lege ich die Beine hoch. Und für manche Kinder war Sabbat sehr langweilig, weil die Eltern sich erst mal am Nachmittag 2 Stunden hingelegt haben. Das heißt, kann durchaus auch heißen, was Jesus hier getan hat, dass ich aktiv am Sabbat für Menschen da bin. Also, dass ich Besuche mache, dass ich Leute einlade, Gemeinschaft mit Leuten habe und vielleicht auch einfach helfe, wo Hilfe gebraucht wird. vielleicht noch kurz bei der Sünde hängen bleiben. Ich erlebe immer wieder, und ich frage mich, warum das so ist. Und ich vermute oder denke, warum es auch so sein kann, dass viele Adventisten, besonders so, wenn ich frage, glaubst du, dass du erlöst bist, immer noch so ein Fragezeichen. Oder ich kenne immer wieder, dass viele sagen, oh, hoffentlich bin ich dabei, ich weiß nicht. Und wenn ich dann höre, ich muss mich vorbereiten auf die Wiederkunft Jesus, dann höre ich oft ganz raus, oh, ich bin noch nicht sündlos genug, Gott kann mich noch nicht annehmen. Du wirst niemals sündlos werden, bis Jesus wiederkommt, also dass du ohne Fehler bist. Wir leben in dieser Welt. Du darfst aber trotzdem jetzt schon feiern, dass Jesus dir vergeben hat. Und keiner, der wirklich aufrichtig mit Jesus geht, wird es ausnutzen, dass ich die Vergebung habe. Wenn ich es ausnutze, habe ich Jesus nicht richtig verstanden. Das heißt, du darfst die Befreiung von der Sünde jetzt schon feiern. Und ganz besonders am Sabbat. Du darfst jetzt schon feiern, dass du Kind Gottes bist. Du musst nicht ständig graben, was du falsch gemacht hast in deinem Leben. Das ist übrigens eine große Gefahr, wenn du das tust. Es gibt Leute, die jeden Abend überlegen, Herr, was habe ich heute falsch gemacht, bitte vergib mir. Hatten wir auch schon mal. Wenn ich mich ständig damit beschäftige, was ich alles falsch gemacht habe, dann werde ich das werden, womit ich mich ständig beschäftige. Das wird nur noch schlimmer werden, sagt Paulus, je mehr ich mich damit beschäftige. Genieße einfach dieses Geschenk, was dort Gott dir gibt, mindestens einmal die Woche mit dem Sabbat, dass er dich frei gemacht hat von all diesen Verhängnissen des Negativen der Sünde. Genieße es, sein Kind Gottes zu sein und lass dir das nicht rauben. Sabbat ist also das Fest der Befreiung, Befreiung von der Sünde ganz zuallererst. Als zweites lesen wir, ich habe ja gefragt, warum hat Jesus so viel am Sabbat geheilt? Krankheit, und wir haben eben auch gehört, es gibt auch in unserer Gemeinde eine Menge kranke Sachen, kranke Leute. Krankheit ist nichts, was Gott schickt. Gott möchte, das macht Jesus ganz deutlich, er will dich freimachen von Krankheit. Im Alten Testament kommt noch beides von Gott. Im Neuen Testament klärt Jesus auf, was im Alten schon anklingt, in der Hiob-Geschichte zum Beispiel, dass der eigentliche Urheber all des Krankheit und Leid, was wir haben, der Widersacher ist und nicht Gott. Ich finde es spannend für mein Studium, meine Masterthese werde ich darüber machen, was das mit Menschen macht in ihrer Beziehung zu Jesus. Oder da bin ich dabei, ich werde nicht, sondern ich arbeite schon an meiner Masterthese, also meiner Abschlussarbeit. Was macht es mit Menschen, die so ein Heilungserlebnis mit Jesus erlebt haben, so ein Spontanheilungserlebnis, so wie wir es in der Bibel haben, gebetet und du bist frei. Und im Zuge dessen muss ich auch ein bisschen in der Kirchengeschichte rumstöbern, was ich total spannend fand. Es gibt eine ganze Reihe von historischen Quellen, die sagen, dass die Jünger das genau, also die Christen, die ersten Christen, und zwar durch die ersten 2 Jahrhunderte hindurch, so verstanden haben, wie Jesus es ihnen vorgelebt hat. In den ersten 2 Jahrhunderten waren die Christen dafür bekannt, dass bei ihnen total viele Heilungen geschehen, Heilungswunder, genauso auf die gleiche Art und Weise, wie wir es bei Jesus erleben. So deutlich war mir das gar nicht bewusst, wie ich das jetzt gelesen habe. Und dem Volk habe ich was zugeschickt. Ich bin in so einem Wissenschaftsforum drin, wo ich auch an die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen mittlerweile rankomme. Und da bin ich auf einen ganz spannenden Artikel gestoßen diese Woche von einem Baby. Das ist ein Artikel, der so einen Forschungsbericht über einen längeren Zeitraum, also den längeren Zeitraum abbildet. Aber als es geboren wurde, hat es eine Anomalie gehabt, von der ich bisher noch nicht gehört hatte. Eine sogenannte Magenlähmung, also dass der Bauch, der Magen nichts macht. Das heißt, das Essen passiert nichts damit rein. Das wird nichts verarbeitet, das wird nicht weiter transportiert in den weiteren Verdauungstrakt rein. Nichts geschieht damit. Und dieses Kind konnte noch nicht mal Flüssigkeit bei sich behalten, hat alles sofort sich übergeben. Man musste es wurden 2 Magensonden eingesetzt, eine irgendwie in diesen Magenbereich rein und eine in den Dünndarm hinein. Und bis zu seinem 16. Lebensjahr konnte dieser Junge keine Nahrung zu sich nehmen über den Mund, sondern ausschließlich musste über Magensonde ernährt werden. Wenn ich mir das vorstelle, wie so ein Leben sein muss, du kannst ja nicht rumtollen und toben wie andere wahrscheinlich, du bist immer eingeschränkt, du weißt nie, was es heißt, lecker essen, ja, und Pommes schon gar nicht und Hamburger auch nicht, ja, was wir hier eben so an Pizza, ne, Zadok-Pizza funktioniert auch nicht, nix von dem, du kannst gar nicht normal mitmachen. Dann wurde für ihn gebetet, jemand hat ihm die Hände aufgelegt, in dem Artikel wird so berichtet, was der Junge für sich selber erlebt hat. Das ist wie so ein, als ihm die Hände aufgelegt haben, wie so ein Strom war, der ihn gespürt hat, der direkt in seinen Bauch reingegangen ist. Von dem Tag an konnte er essen. Nach 4 Monaten haben sie dann alle die Sonden gezogen und das ist 7 Jahre jetzt her. Und er hat ein ganz neues Leben. Was ich spannend daran finde, das Ganze ist medizinisch auch aufgearbeitet worden. Also es gibt ja eine lange Krankenakte von 16 Jahren und auch dem, was jetzt ist. Und der Artikel hat auch diskutiert, gibt es was Vergleichbares zu dieser Krankheit? Und es gibt noch nicht mal so ein Placebo vergleichbar. Also es gibt so eine Andeutung, aber es gibt bisher keinen Beleg dafür, dass sowas Ähnliches schon mal passiert ist. Ich finde es total spannend, das ist nur einer von vielen Berichten. Ich habe auch noch andere wissenschaftliche Literatur dazu gefunden, dass mittlerweile auch die Forschung hinguckt und sagt, ey, das gibt es auch heute noch. Jesus handelt auch heute noch. Die können das nicht erklären, warum das so ist, aber sie können einfach feststellen, dass es so ist, dass Jesus heute noch so handelt. Nun ist Heilung ein ganz herausforderndes Thema. Glaube ich das? Warum werden nicht alle geheilt, für die gebetet ist? Und wenn ich für jemanden bete, was ist, wenn nichts passiert? Ich will auf die Fragen gar nicht tief eingehen, sondern vielleicht nur 2 Gedanken dazu. Oder einen erstmal, der andere kommt nachher noch. In einem Buch, was ich gelesen habe, da hat jemand, der auch für Leute um Heilung betet, der viel erlebt, dass Gott ihn gebraucht, dass Leute durch Gebet geheilt werden. Er hat einmal gesagt, und den Satz habe ich mir aufgeschrieben, ich will nicht aufhören, für Menschen zu beten. Und wenn tatsächlich von 100 nur einer geheilt werden sollte, dann wäre es wert gewesen, für alle 100 zu beten, damit der eine wenigstens geheilt wird. Weil wenn ich für niemand gebetet hätte, wäre gar keiner geheilt worden. Nur so als Fußnote. Also, zumindest wenn ich Jesus anschaue und sein Leben anschaue, dann erlebe ich eben neben dem Aspekt Sabbat als Zeichen der Befreiung von Sünde und den Folgen der Sünde, der Last der Sünde, ist Sabbat auch Tag der Befreiung von einer Folge der Sünde, nämlich der Krankheit. Jesus hat bewusst am Sabbat geheilt, um die Leute frei zu machen von ihrem Leid und Krankheit, ganz häufig. Und dann, jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserer Geschichte in Lukas 13. Ich finde hier was ganz Spannendes. Ich frage mich immer, was ist in diesem Synagogenvorsteher vor sich gegangen? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Ihr würdet eine von unseren Schwestern oder Brüdern, von denen wir gehört haben, denen es jetzt schlecht geht. Die kommen, wir kennen die alle und die kommen hier in die Gemeinde. Und hier in der Gemeinde erleben wir alles, betet jemand für diese Person und die ist frei. Und dann kommt irgend so ein Typ an und der Leiter noch und sagt, ey, das geht nicht, ja. Die Person ist richtig happy, steht auch jubelt und freut sich, wenn du 18 Jahre lang mit Morbus Bechterew rumrennst, ja, und kriegst den Kopf nicht hoch. Und plötzlich kannst du wirklich ganz frei sein. Und dann kommt irgend so ein Typ an und sagt, das ist nicht erlaubt. Ich frage mich, was geht in dem Typen vor oder in der Typin? Ich finde es doch so begeisternd, dass diese Person endlich frei wird. Und das interessiert den Synagogenvorsteher überhaupt nicht. Er interessiert nur, darf nicht. Hier ist was geschehen, was nicht passieren darf. Ich bin spannend, wie Jesus reagiert. Also auch nochmal, der Synagogenvorsteher, wenn ihr das lest in der Geschichte, er sagt dann zu den Leuten, ne, kommt, also 6 Tage soll man arbeiten, kommt an den Tagen, um euch heilen zu lassen. Der redet gar nicht mit Jesus. Und er greift die Leute an. Das ist ja auch noch krass. Hat die Frau darum gebeten, dass Jesus sie heilt in der Geschichte? Jesus, da steht, Jesus sieht sie. Und dann sagt er, komm, ja, du sollst frei sein, leg dir die Hände auf und sie ist frei. Sie hat nicht mal darum gebeten. Was macht Jesus? Der wendet sich direkt an den Synagogenvorsteher und macht ihm deutlich, hey, du und ihr deinesgleichen, ihr seid Heuchler. Weist ihn in seine Schranken. Und wieder freuen sich alle. Ich glaube, das ist mit einer der Befreiungen, die wir alle am meisten nötig haben, die hier geschieht. Ich sage mal, wenn ich mit Leuten diese Geschichte durchgehe, es gibt 2 Dämonen in dieser Geschichte. Die Frau ist ja krumm durch einen Geist. Ist übrigens ein bösen Geist, ein Dämon. Ist übrigens interessant, dass so ein böser Geist sehr hartnäckig ist. Ich frage mich, ob denen da nicht langweilig wird, 18 Jahre auf so einem Menschen rumzuhängen, um ihn krank zu machen. Die sind ziemlich ausdauernd. 18 Jahre. Und wir haben die Geschichte hier in Johannes 5. 38 Jahre ist der Kranke am Teich Bethesda. Der hält ihn da, der Dämon, gefangen und macht ihn krank. Hat er nichts Besseres zu tun? Das ist der eine Dämon. Aber offensichtlich gibt es einen zweiten Dämon in der Geschichte. Das ist der Dämon der falschen Vorstellung über Gott. Und wovon Jesus hier auch am Sabbat befreit, ist von diesem Dämon der falschen Vorstellung über Jesus, über Gott. Und diesen finde ich ganz furchtbar. Und ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, krank zu sein oder von diesem Dämon befallen zu sein, der falschen Vorstellung über Gott. Weil das kann meine Beziehung völlig kaputt machen zu Jesus und ich verstehe Jesus völlig falsch und komme deswegen gar nicht mehr zu ihm, weil in meinem Kopf eine falsche Vorstellung ist, wie Jesus tickt. Und es kann vielleicht sogar dazu führen, dass ich irgendwann sage, ich schmeiß den Job als Synagogenvorsteher hin, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Oder ich gehe aus der Gemeinde, weil ich einfach Jesus falsch verstanden habe. Das Problem ist, wenn ich von so einem Dämon belastet bin, werde ich selber dämonisch. Wie grausam ist denn das? Diese Frau hier, seit 18 Jahren endlich frei, ja, und kriegt voll einem im Hammer rüber. Was darfst du nicht? Das ist nicht erlaubt. Ja, komm an einem anderen Tag, aber nicht jetzt. Ich wäre so froh, nach 18 Jahren frei zu sein, wenn ich so eine Krankheit hätte. Und das Schlimme ist, von diesem Dämon der falschen Vorstellung, wenn er mich gepackt hat, ich ziehe noch andere mit in den Abgrund. Es betrifft nicht nur mich, sondern ich reiß andere mit runter, da wo ich bin. Jesus hat das mal gesagt, na, ihr versucht einen Proselyten zu machen, also irgendeinen, den ihr für mich gewinnen wollt, und dann macht ihr ihn 10-mal schlimmer, als ihr selber seid. Ihr tretet selber nicht rein und die rein wollen ins Reich der Himmel, den macht ihr es noch schlimmer als mit euch selbst. Das heißt, Sabbat, so wie ich diese Geschichte aus Lukas 13 verstehe, ist auch die Befreiung von falschen Vorstellungen mit Gott, in Bezug auf Gott. Und so will ich das einfach, so diese drei kurzen Gedanken des Sabbats, die wir aus dem 5. Mose haben, von dem Sabbatgebot und dieser Geschichte zusammenfassen noch einmal. Jesus sagt, Sabbat ist der Tag der Befreiung von Sünde. Nimm dieses Geschenk an. Und was die Befreiung von falschen Vorstellungen anbelangt, erlaube Gott einfach zu dir zu sprechen und deine falschen Vorstellungen zu durchbrechen. Oder umgekehrt formuliert auch, schreibe Gott nicht vor, wie du sein Wort zu verstehen hast. Wir neigen alle immer wieder dazu, dass wir mit vorgefertigten Meinungen an die Bibel rangehen. Erlaube Gott, sein Wort immer wieder neu zu dir sprechen zu lassen und dass du auch falsche Vorstellungen ablegst. Und das kann in die eine Richtung und die andere sein, dass du denkst, ja, alles ist gut, mit Jesus gar keine Probleme mehr hat und wer Probleme hat, ist selber schuld, das wäre das eine negative Extrem und der andere zu sagen, das stimmt alles nicht mehr, ja, das kann man heute nicht mehr so sehen, das wäre das andere negative Extrem. Ich möchte euch noch nicht ganz entlassen, sondern ihr sitzt ja schon so schön zu zweit teilweise da. Ich möchte, dass ihr euch kurz eurem Nachbarn oder Nachbarin zuwendet und zwei Fragen so in den nächsten 5 Minuten miteinander besprecht, 3 bis 5 Minuten. Was ist für mich der wichtigste Gedanke, den ich heute aus dieser Predigt mitnehme und was werde ich damit machen? Ich möchte euch jetzt 5 Minuten Zeit geben, kurz mit eurem Nachbarn, eurer Nachbarin auszutauschen oder eventuell zu dritt. Was ist für mich der wichtigste Gedanke, den ich heute aus den Bibeltexten und der Predigt mitnehme und was werde ich damit tun? Haben lassen wollen, was euch wichtig geworden ist. Nur Mut. Niemand dem, was wichtig geworden ist, was er teilen mag mit uns allen. Oder je Frau. Nico.
Mir ist das heute aufgefallen in Bezug auf den Text, dass da von der Knechtschaft, jede Woche sollten die Israeliten daran gedenken, dass sie von der Knechtschaft aus Ägyptenland befreit worden sind. Ja.
Super, danke.
Dass in dem vierten Gebot, egal welche Version, der Partner nicht mit erwähnt wird, ist ganz logisch, denn ich darf und ich kann und muss nicht für den anderen entscheiden. Das ist die große Freiheit, die jeder hat. Jeder Partner muss und darf für sich selbst entscheiden.
Oh,